Ja, also ich muss sagen, für mich ist es eine Riesenfreude, hier bei euch sein zu dürfen, und einfach mit euch zusammen ins Wort Gottes zu schauen. Wie ich es gerade schon erwähnt hatte, es ist schon ja, sehr bewegend, es zu sehen, dass es wirklich viele Menschen auf der Erde noch gibt, die, ja, die quasi das Wort Gottes nicht haben. Und für uns ist das so eine Selbstverständlichkeit und wir können hineinschauen, wir können lesen, wir können erbaut werden, wir können ermutigt werden. Und das ist einfach auch, ja, mein Gebet und ich hoffe, dass diese Predigt uns wirklich heute ermutigt und uns mitnimmt in das Herzensanliegen Gottes. Ja, ich hoffe, dass wir einfach ermutigt werden, mit voller Bereitschaft uns an dem zu beteiligen, wozu wir von dem Herrn berufen sind. Bevor wir zu dem Bibeltext kommen, habe ich eine Frage. Und zwar, was kommt euch in den Sinn oder womit verbindet ihr diese Dinge, wenn ihr folgende Worte hört? Ich blende die mal ein. Kommen, anbeten und auf Jesus hören. Also was, ja, machen diese Worte mit euch? Oder mit was verbindet ihr sie? Und ich muss sagen, für mich beschreiben die eigentlich sehr gut einen Sonntagmorgen oder einen Gottesdienst. Also wir kommen, wir beten an und wir hören auf Gottes Wort. Das klingt fast so wie so ein Werbeslogan für eine Gemeinde. Und ich bin auf diese drei Worte oder auf diese drei Punkte gekommen, als ich mich mit dem Text aus Matthäus 28, 16 bis 20 beschäftigt habe. Und das ist quasi so die grobe Gliederung von dem Text, den wir uns heute anschauen wollen. Und ich würde sagen, wir lesen als erstes und dann einmal ganz kurz nochmal zu den Punkten, die ich gerade erwähnt habe. Also ihr könnt gerne mit aufschlagen, Matthäus 28, 16 bis 20, das wird heute unser Haupttext sein, mit dem wir uns befassen werden. Ganz kurz davor, Janis hat ja eingeleitet mit Palmsonntag. Und wir sind jetzt quasi ein bisschen über eine Woche voraus. Eigentlich wäre es passend, wenn ich in 2 Wochen predigen würde, aber dann sind wir wieder nicht hier. Also wir müssen jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, aber das werden wir gleich sehen. Okay, lesen wir Matthäus 28 von Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Hier nochmal die drei Punkte: kommen, anbeten und auf Jesus hören. Wir werden auf den letzten Punkt und auf Jesus hören, also auf die Predigt oder auf die Botschaft Jesu, etwas länger stehen bleiben und das ist auch quasi mein Hauptpunkt. Aber ich dachte, um auch den Zusammenhang mitzunehmen, gehen wir von Anfang an durch. Und ich glaube auch, allein die Verse 16 und 17 können uns etwas lehren und können uns auch ermutigen. Und lasst uns mit dem ersten Start mit Vers 16. Also ich glaube, es ist offensichtlich, die Jünger mussten kommen, um zu hören, was Jesus sagen wollte. Wenn wir in den Kontext schauen, in die Verse davor, dann sehen wir, dass Jesus ist den Frauen erschienen und er hat gesagt, geht und sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa kommen, auf den Berg. Und das haben die Jünger dann quasi auch gemacht. Also die Jünger mussten eine Entscheidung treffen und so hat auch quasi jeder heute hier eine Entscheidung getroffen zu kommen. Bei den Kindern ist es vielleicht ein bisschen anders. Da haben vielleicht die Eltern auch die Entscheidung mitgetroffen. Die am Livestream sind, da ist es auch ein bisschen anders. Aber man hat sich zumindest entschieden. Man wollte gerne hören, was Gott einen zu sagen hat. Man wollte mit am Gottesdienst teilhaben. Und so war es bei den Jüngern. Sie sind gekommen. Und was passiert als nächstes? Als nächstes sehen wir, sie beten an. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich mal in die Lage versetzt von den Jüngern, in der letzten Woche ist für die so viel passiert. Angefangen mit dem Einzug Jesus, wo er quasi als König verehrt wird, dann so viel Trubel in Jerusalem, dann raus, dann die Kreuzigung, oder erst der Verrat, dann die Kreuzigung, und dann Jesus stirbt, er wird ins Grab gelegt, er aufersteht. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre etwas, vielleicht sogar überfordert mit dem Ganzen, was in dieser kurzen Zeit alles passiert ist. Aber ich glaube, die Jünger, die machen das einzig Richtige, als sie Jesus wieder endlich sehen, nach diesem Ganzen, beten sie an. Und das ist auch das, was in einem Gottesdienst passieren sollte. Wir kommen hier, um wirklich Jesus anzubeten. Aber es gibt hier ein kleines Aber, und das heißt, etliche zweifelten. Und ich möchte gar nicht auf die Spekulation eingehen, warum haben die gezweifelt. Der Text sagt uns nicht, was der Grund war, warum haben die gezweifelt. Aber ich möchte einen Punkt herausheben, und ich glaube, der kann, und ich hoffe, dass der ermutigend sein kann, oder auch ist. Obwohl die Jünger, die jetzt hier nicht anbeten, gezweifelt haben, sind die trotzdem gekommen zu diesem Ort, wo Jesus sie hinbestellt hatte. Und diese Eigenschaft ist etwas, glaube ich, die wir wirklich von diesen Jüngern, die hier zweifeln, lernen können. Wenn wir mit Zweifel zu tun haben und wir wissen auch nicht genau, wie wir vielleicht gewisse Dinge einordnen sollen, Zweifeln hat oft es mit an sich, dass man dann irgendwie das Weite sucht oder man isoliert sich. Aber diese Jünger, die sind trotzdem gekommen und sie suchen die Nähe Jesus und die hören auf Jesus. Und ich hoffe, dass es einfach für euch auch eine Ermutigung ist, wenn Zweifel aufkommen, wenn man zweifelt, wenn man nicht genau Bescheid weiß, wie soll ich das Ganze einordnen, oder man zweifelt vielleicht auch an den Glauben. Isoliert euch nicht, sondern geht dorthin, wo es wirklich Antwort gibt. Und es ist einfach auch schön zu sehen, wie Jesus auch diese Zweifel, aber auch die Anbetung, wie er der entgegengeht und wie er darauf antwortet. Ups, das war ein zu viel, jetzt habe ich schon fast was verraten. Jetzt kommen wir zu der Aussage Jesus, also zu der Predigt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn mich jemand in der Vergangenheit gefragt hätte, was steht in Matthäus 28, oder er ist ja auch geläufig unter dem Namen der Missionsbefehl Jesu. Was beinhaltet der Missionsbefehl Jesu? Dann würde meine Antwort in etwa so klingen. So, ich habe sie auch aufgeschrieben. Und zwar: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Hat jemand gemerkt, ist da irgendwie etwas anders, als wie der Text es hier vorne sagt? Kinder, ihr seid hier ganz nah an der PowerPoint, ne? Ich glaube, ihr könnt das am besten lesen. Schaut mal nochmal genau rein. Ich meine, eins kann ich euch schon verraten. Vers 18 habe ich komplett rausgelassen. Ich habe nicht erwähnt, und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber jetzt schaut mir nochmal zu. Ich lese meine Version, wie ich das früher oft zitieren würde oder wie ich das zumindest in meinem Kopf hatte. Ich lese sie nochmal vor und vielleicht könnt ihr entdecken, wo der Fehler ist. Was lasse ich aus? Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und, weiß jemand, was wurde ausgelassen? Das ist ein ganz kleines Wort. Und als ich mich mit diesem Text mehr befasst habe, ist mir das einfach, ja, Ich habe mich gefragt, wie konnte ich das eigentlich auch übersehen oder warum habe ich darauf nicht so Acht gegeben? Und dann habe ich mich mehr und mehr mit dem Text befasst. Andere Übersetzungen sagen dort darum oder deshalb. Und wenn ihr diesen Fehler nicht machen wollt, wie ich den gemacht habe, so unterstreicht euch gerne dieses kleine Wort. So, oder vielleicht heißt es bei euch in der Bibel darum oder deshalb. Weil das Problem ist, wenn wir das nicht mit reinnehmen, dann verlieren wir die ganze Dynamik oder den ganzen Bezug zu der ganzen Stelle. Denn dieses So beruht komplett auf dem, was Jesus in dem Vers davor sagt, in Vers 18. Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt es so oder darum, deshalb geht und dann kommt der ganze Auftrag. Also wir können sagen, dieser ganze Auftrag, der basiert auf Vers 18. Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt seinen Jüngern ganz oft schon gezeigt, dass er Macht hat. Er hat Macht über die Natur, er hat Macht über Krankheiten, er hat Macht über Dämonen. Und jetzt vor den paar Tagen, die Ereignisse, die davor geschehen ist, hat Jesus ganz klar auch gezeigt, er hat die Macht über Sünde und er hat die Macht über Tod. Und ja, dieser Auftrag, den Jesus jetzt hier an seine Jünger gibt, kommt quasi von der höchsten Instanz, also von der Person, die alle Macht hat. Und nicht nur Macht hier auf Erden, sondern es kommt sogar der Zusatz, auch Macht im Himmel. Wenn wir das vergleichen, zum Beispiel in der Firma bekommen wir Aufträge. Wir bekommen Aufträge von unserem Chef, von unserem Boss, der sagt, bitte mach dies, mach das. Die können uns, die haben eine gewisse Autorität, die haben eine gewisse Macht, aber die können die Auswirkungen oder zu unserem Erfolg oft gar nicht viel beisteuern, weil die limitiert sind. Die haben einen gewissen Einfluss in die ganze Arbeit, die wir dann leisten sollen. Aber bei Jesus ist das etwas ganz anderes. Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Macht. Und das ist für mich persönlich und ich hoffe für euch, ist es einfach so ermutigend zu wissen, wenn wir rausgehen und diesen Auftrag in Angriff nehmen, so ist das beruhend auf der Autorität und auf der völligen Macht Jesu. Und darauf können wir zurückgreifen. Ein kleines Detail möchte ich hier noch mit reinnehmen, das wir hier in Matthäus nicht finden. Wir finden nämlich diesen Missionsbefehl in allen vier Evangelien und sogar auch in der Apostelgeschichte. Und ich möchte ein kleines Detail noch mit erwähnen, das hier noch nicht oder das hier in Matthäus nicht erwähnt ist. Und zwar, ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Da heißt es, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Bleibt aber in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe bekleidet werdet. Das ist quasi auch in der Rede Jesus, wo er die Jünger quasi diesen Auftrag gibt. Aber er sagt, geht nicht sofort los, sondern wartet erst, bis ihr wirklich Kraft empfangt. Es ist so wichtig zu verstehen, alles was danach kommt, der ganze große Auftrag, erstens, er beruht auf der Macht und auf der Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir jetzt nochmal mit diesem Zusatz aus Lukas auch die Kraft, also aus welcher Energie, aus welcher Kraft sollen wir das tun. Die Jünger werden ganz klar angeordnet, wartet, bis ihr die Kraft bekommt. Und was heißt das für uns heutzutage? Jeder, der sich für Christus entschieden hat, der wiedergeboren ist, hat die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und mit der Kraft Gottes sollten wir in jeden Dienst, in jeden Auftrag von unserem Herrn hineingehen. Also halten wir fest, also es ist erstmal die Macht und die Autorität, die Jesus diesem Auftrag gibt oder unter der Autorität dieser ganze Auftrag steht. Und jetzt kommt noch dazu, nicht eure Kraft ist es, nicht eure Fähigkeiten, die ihr als Menschen besitzt, sondern wir sehen hier ganz klar, Jesus sagt, wartet, denn es fehlt eine entscheidende Komponente, es ist die Kraft. die in euch wirken soll durch den Heiligen Geist. So, nachdem wir jetzt uns diese Sachen angeschaut haben, lasst uns jetzt mal gucken, was dieser große Auftrag alles beinhaltet. Und ja, ich habe ihn am Anfang in der ersten Folie großen Auftrag genannt, weil ich glaube, wenn wir jetzt einmal hineinschauen und die Komponenten uns anschauen, was dieser Auftrag alles beinhaltet, so merken wir, das ist nicht mal eben, nicht mal schnell, sondern es ist eigentlich ein Auftrag, der sehr, sehr groß ist. Aber lasst uns nicht vergessen, basiert nicht auf uns, sondern wir können auf Jesu Macht zurückgreifen und auf seine Kraft. So, schauen wir uns an. In Vers 19, ich lese 19 und 20 nochmal. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Interessant ist hier, finde ich, dass Jesus sagt, so geht nun hin. Also es ist ganz klar eine Aufforderung, dass wir aktiv werden müssen. Der Auftrag lautet, Jünger zu machen. Oder auch vielleicht mit anderen Worten, das Evangelium rauszubringen, das Evangelium mit, und jetzt kommt's, mit wem sollen wir es teilen? Gibt es hier irgendeine limitierte Personenanzahl? Jesus sagt, und macht zu Jüngern alle Völker. In den anderen Stellen heißt es auch, geht hinaus und predigt es unter allen Nationen, unter allen Sprachen. Und wenn man sich das anschaut, dann allein hier würde ich schon sagen, ist das ein Auftrag, der riesengroß ist. Und das klingt nicht nach einer einfachen Aufgabe. Aber schauen wir uns weiter, was Jesus sagt. Er sagt, wir sollen rausgehen oder wir sollen aktiv werden und zu Jüngern machen. Und dann der nächste Punkt oder die zwei nächsten Punkte sind dann und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und wenn ich mir diese, eigentlich alle drei Punkte anschaue, dann beschreiben die eigentlich genau das, was eigentlich in einer gesunden Gemeinde gelebt werden sollte. Diese drei Bestandteile, Jünger machen, zu taufen und in der Lehre zu bleiben. Und ich glaube, da würde jeder mit einstimmen, dass in der Lehre bleiben, das passiert so lange, bis wir wirklich eines Tages bei Jesus sind. Das Wort Gottes ist unerschöpflich und in dieser Lehre sollten wir beständig bleiben. Und diese drei Bestandteile sind quasi in diesem Auftrag Jesu hier mit hineingenommen. Die Frage ist jetzt, am Anfang wird erwähnt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Gilt dieser Auftrag den Jüngern damals nur? Ich hatte ja die Frage am Anfang gestellt, der große Auftrag Jesus an, und dann habe ich da ein paar Punkte stehen lassen. Und für mich war es sehr spannend, einfach mal die Apostelgeschichte zu lesen und genauer zu sehen und zu schauen, wie ist es dann wirklich umgesetzt worden? Wie haben die ersten Christen, wie haben die Jünger damals, die diesen Auftrag auch angefangen haben und die zu denen dieser Auftrag auch ganz persönlich galt, wie haben sie gestartet? Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, haben sie gepredigt, es entstand eine Gemeinde. Aber ein kleines Problem gab es dort. Sie blieben in Jerusalem. Und wenn wir uns dann anschauen in Apostelgeschichte 8, 1 und 4, da heißt es, Folgendes passiert. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt kommt's, und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Was jetzt aber interessant ist, hier heißt es, ausgenommen die Apostel. Also die Jünger bleiben in Jerusalem, aber ja, die, ich nenne das mal einfachen Gläubigen, die Gemeindemitglieder, die werden zerstreut. Und jetzt lesen wir in Vers 4, was sie tun. Und das war für mich sehr ermutigend, das hier einfach auch zu sehen. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, also es sind nicht die Jünger oder die Apostel, sondern es sind die Gemeindemitglieder, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also hier sehen wir ganz klar, dass auch ja, die ganze Gemeinde jetzt hier in diesem Auftrag mit ja, involviert ist und mitarbeitet. Wir wissen heute, dass dieser Auftrag immer noch nicht vollendet ist. Wir konnten das live miterleben, als wir in Indonesien waren. Aber es gibt immer noch so viele Völker, es gibt immer noch so viele Menschen, die wirklich keinen Zugang zum Evangelium haben, wo es nicht ein Wort übersetzt gibt, wo es nicht, ja, die einfach wirklich ja, nicht die Möglichkeit haben, das Wort zu lesen oder das Wort zu hören, weil es es nicht in ihrer Sprache gibt. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich möchte hier nicht aussagen, alle müssen rausgehen. Alle sind dazu berufen, rauszugehen und Mission zu betreiben bis ans Ende der Welt. Aber ich glaube, dass dieses Herzensanliegen, das Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, dass diese Botschaft, die Kraft des Evangeliums, dass die rausgeht, dass die uns bewegen sollte, ein Teil dieses großen Auftrags zu sein. Und wenn wir uns auch die drei Punkte hier angeschaut haben, was dieser Auftrag alles beinhaltet, sehen wir, dass es wirklich viele Komponenten dort gibt. Und es gibt viele, wie wir es heute nennen, Dienstbereiche, wo wir an diesem Auftrag teilhaben können. Ein Gedankenmuster, das sich bei mir aber eingeschlichen hat und kann sein, dass es auch bei uns ja, in den Kopf herumschwirrt, ist, dass man so ein bisschen das Bild im Kopf hat, Gemeinde, also die Ortsgemeinde hier, die kümmern sich um die Belange, die hier in der Ortsgemeinde passieren. Und in naher Umgebung und ja alles, was halt hier mit der Gemeinde und mit den Leuten in unserem Umfeld zu tun hat. Rausgehen, also Mission betreiben, Weltmission bis ans Ende der Erde, das ist Aufgabe von Missionsgesellschaften oder Missionaren. Zumindest, wir würden es vielleicht nicht direkt so sagen, aber ich glaube, zumindest war es bei mir so, man hat irgendwie die Verantwortung abgegeben. Man hat sich gesagt, oh, da sind ja Leute, es gibt Missionsgesellschaften, es gibt Missionare, die kümmern sich um diesen Part des Auftrags. Und umso mehr ich mich mit diesem Thema befasse und auch gerade mit dieser Stelle, sehe ich, dass das eigentlich nicht vereinbar ist mit dem Wort Gottes. Denn dieser Auftrag, der komplette Auftrag, geht an die Gemeinde. Und für mich persönlich war es einfach hilfreich zu sehen, wir können diese Verantwortung, rauszugehen, Mission zu betreiben, in der Gemeinde, genauso wie wir die Verantwortung nicht übergeben, Lehre in der Gemeinde durchzuführen, all die Dienste an Organisationen oder an gewisse Leute zu begeben, können wir auch die Mission, die Verantwortung nicht einfach weitergeben. Und ich hoffe, dass einfach dieses Herzensanliegen, das Jesus wirklich hat, dass sein Evangelium rausgeht, dass das wirklich Stück unserer Gemeinde wird. Ich möchte es nochmal sagen, ich meine nicht, dass jeder rausgehen muss, obwohl ich schon denke, dass mehr rausgehen könnten. Und es wäre gut, wenn mehr rausgehen würden. Aber mein Hauptgedanke ist, und ich hoffe, den versteht ihr, dass dieses ja, Herzensanliegen, das Jesus hier hat, dass alle Völker hören sollen, dass er für alle gestorben ist, dass das nicht ja, etwas ist, was uns kalt lässt, sondern dass wir wirklich schauen, beten und Gott fragen, wie können wir ein Teil in deinem großen Auftrag sein? Bevor ich zusammenfassen möchte, möchte ich noch auf Vers 20 eingehen. Und zwar auf den letzten Teil. Jesus sagt dort, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich muss sagen, für mich persönlich ist diese Stelle aus Matthäus so ermutigend zu sehen. Es ist ein großer Auftrag und ich glaube, da würde mir jeder zustimmen. Und es ist eine gewaltige Aufgabe, die wir als Gemeinde übertragen bekommen haben von unserem Herrn. Und es ist ein großes Privileg, dass Jesus uns das anvertraut hat als Gemeinde, wirklich seine Botschafter sein zu dürfen. Aber bei dem Ganzen geht es nicht um uns. Wir können auf Jesu Macht zurückgreifen. Wir können das in seiner Kraft tun. Und das sollten wir auch. Wir sollten es wirklich nur allein aus seiner Kraft heraus tun. Und dann kommt es hier noch in Vers 20. Jesus umrahmt das quasi, den ganzen Auftrag. Es ist wie in so einer Klammer drin, dass ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch alle Tage. Es ist nicht ausgeschlossen. Also für mich war es sehr ermutigend zu wissen, in dem Auftrag, in dem du oder in dem Teil des Auftrags, wo du persönlich drin steckst, du darfst wissen, du kannst auf Jesu Macht zurückgreifen, du kannst seine Kraft in Anspruch nehmen und Jesus ist bei dir. Und das war für mich sehr, sehr ermutigend. Ich möchte zusammenfassen und ja, einmal noch darauf kommen. Die Jünger, Vers 16 hatten wir gelesen, sind gekommen, weil sie wissen wollten, was Jesus zu sagen hatte. Als sie Jesus sehen, beten sie ihn an, einige aber zweifelten. Und schließlich gibt Jesus ihnen den großen Auftrag. Es ist wirklich ein großer Auftrag, den wir erhalten haben und eine gewaltige Aufgabe, alle Völker zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und sie alles zu lernen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, oft ist Aber etwas ja, Negatives, würde ich sagen, aber diesmal ist es ein sehr, sehr positives und ein sehr, sehr schönes Aber. Die Ausführung dieses Auftrags beruht nicht auf unseren natürlichen Fähigkeiten und Kräften. Sie beruht auf seiner Macht, seiner Kraft und seiner Gegenwart. Wir sind nur diejenigen, die sagen müssen, gebrauche mich in den Dienst, den du für mich vorgesehen hast. Es geht nicht um unsere Fähigkeiten, sondern um unsere Bereitschaft, uns zur Verfügung zu stellen, um ein Teil des großen Auftrags Jesus zu sein. Nochmal, seine Macht, seine Kraft und seine Gegenwart. Ich hoffe, dass das dich ermutigt hat. Ich möchte gerne jetzt ja, zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Die Jünger kamen, sie haben angebeten und ich glaube, wir sollten es ihnen gleich tun, wir sollten Jesus anbeten. Wir können ihn ganz persönlich bitten, zeig mir, wo soll ich wirklich an diesem Teil oder wo ist mein Teil, mein Pfad in deinem großen Auftrag. Wir können ihm gleichzeitig danken, dass er uns nicht nur eine Aufgabe gibt, sondern er gibt uns alle Ressourcen, um diesen Auftrag auszuführen.